IPE@WU Analysis, the podcast by students of the Institute for International Political Economy.
Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts für Politikinteressierte. In der heutigen Folge geht es um die russischen Duma-Wahlen im vergangenen Herbst. Ich darf zwei Gäste begrüßen, Frau Riegler, unsere Russland-Expertin, und Herrn Hensler, unseren politischen Ökonomen. Um einen guten Überblick über die Wahlen an sich zu bekommen, würde ich unseren ersten Gast, Frau Riegler, bitten, uns mit ihrem umfangreichen Wissen über das russische Wahlsystem einige Eckdaten zu den Duma-Wahlen zu nennen.
Danke für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen. Zuerst möchte ich über die Basics sprechen, damit alle HörerInnen auf demselben Wissensstand sind. Die Parlamentswahl in Russland fand vom 17. bis 19. September 2021 statt. Gewählt wurden die 450 Abgeordneten der 8. Versammlung der Staatsduma.
Okay, und was ist diese Duma überhaupt und welche Macht hat dieses Organ in Russland?
Entschuldigung, das ist natürlich eine sehr wichtige Information. Die Duma oder offiziell Staatsduma ist das direkt gewählte Unterhaus der Föderationsversammlung Russlands. Neben dem Föderationsrat ist sie das höchste gesetzgebende Organ Russlands. Ihr rechtlicher Status ist im Kapitel 5 der Verfassung der Russischen Föderation geregelt. Formal beschließt die Duma die landesweit geltenden Bundesgesetze und leitet diese zur Zustimmung an den Präsidenten weiter.
Vielen Dank für diese interessanten Informationen. Nun wird den HörerInnen sicher leichter fallen, den restlichen Inhalt der Folge gut nachzuvollziehen. Ich möchte nun jedoch genau auf die Wahl selbst eingehen. Was kann man über die Wahlbeteiligung sagen? Und noch wichtiger, welche Parteien waren Akteure in diesem wichtigen politischen Ereignis?
Wahlberechtigt waren mehr als 108 Millionen BürgerInnen und über 1,9 Millionen im Ausland lebende RussInnen. Die Wahlbeteiligung lag im Gesamtdurchschnitt bei 51,6%. Sie können mir sicher zustimmen, dass das ein relativ niedriger Wert ist. Insgesamt wurden 14 Parteien zu den Wahlen zugelassen. Die Partei Einiges Russland war bereits viele Jahre die am stärksten vertretene Partei. Bis zur Wahl waren von diesen 14 Parteien nur 4 in Fraktionsstärke in der Duma vertreten. Viele Kandidaten der Opposition waren jedoch zur Wahl nicht zugelassen worden. Dazu reicht es bereits aus, im Verdacht zu stehen, Kontakt zu der Antikorruptionsstiftung des inhaftierten Oppositionspolitikers Nawalny gehabt zu haben, die von den Behörden als extremistische Organisation von ausländischen Agenten bezeichnet wird.
Sehr interessant. Und was für Konsequenzen hatte dieses Ausschlussverfahren für die UnterstützerInnen der Opposition?
UnterstützerInnen von Nawalny wurde das passive Wahlrecht für bis zu 5 Jahren entzogen. Zahlreiche Vertraute Nawalnys leben inzwischen im Ausland oder stehen unter Arrest. Er selbst verbüßt derzeit in einer Strafkolonie östlich von Moskau eine 2,5-jährige Lagerhaft. Nawalnys Mitstreiter versuchten, über das Internet für die Strategie des Smart Votings zu werben. Dabei soll sich das Protestpotenzial in jedem Wahlkreis auf den jeweils stärksten Oppositionskandidaten konzentrieren. Dazu wurde eine App entwickelt. Sie soll helfen, bei der Parlamentswahl örtliche Oppositionsbündnisse gegen Kandidaten der Regierungspartei Einiges Russland zu bilden, indem die Wähler für einen beliebigen Kandidaten stimmen sollen, nur nicht für die Kreml-Partei. Der Kreml bekämpfte die Veröffentlichung ihrer Kandidatenlisten nach Kräften. Um auch westliche Internetkonzerne gefügig zu machen, wurden deren Mitarbeitern in Russland mit strafrechtlichen Ermittlungen gedroht. Darauf beugten sich sogar Unternehmen wie Google und Apple der Zensur und die App wurde sofort aus den Stores entfernt.
Sehr erschreckend, wie die Wahlen in einem eigentlich demokratischen Land beeinflusst werden können. Ich glaube, dass es uns nun alle interessiert, was war denn eigentlich der Ausgang der Duma-Wahl?
Die Kreml-Partei Einiges Russland hat bei der Duma-Wahl ein offizielles Ergebnis von 49,8% der gezählten Stimmen erzielt. Da sie zahlreiche Direktmandate gewonnen hat, kontrolliert sie nun 324 der 450 Duma-Sitze und verfügt so über eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Diese Partei war auch schon bei der Parlamentswahl 2016 der Sieger, also sind sie seitdem die Amtsinhaber. 2021 zog jedoch das erste Mal seit Anfang 2000 eine neu gegründete Partei in die Duma ein. Diese Partei, Neue Menschen, erreichte 5,3% der Stimme. Jedoch steht offiziell der russische Unternehmer Netschajew an der Spitze, welcher bei seinem Wahlkampf von Putin-nahen Unternehmen und deren Medienhäusern unterstützt wurde. Diese Partei zählt als Blockpartei und soll deshalb gegründet worden sein, um die Unzufriedenheit in der Bevölkerung in die Bahnen des kontrollierten Parteiensystems zu lenken. Dafür inszeniert sich die Partei als modern und wirtschaftsfreundlich und richtet sich an Protestwähler, die auch mit Nawalny sympathisieren könnten. Das markante Türkis, das Nawalnys YouTube-Kanal geprägt hat, wurde wohl nicht zufällig als Markenfarbe für die Partei gewählt. Außerdem zogen die Kommunistische Partei, die rechtsextreme Liberaldemokratische Partei Russlands und die gleichfalls kremltreue Partei Gerechtes Russland erneut in die Duma ein.
Und war der Wahlausgang irgendwie eine Überraschung oder konnte man das Ergebnis schon erahnen?
Naja, so klar war das nicht. Die Vorzeichen für einiges Russland waren nämlich außerordentlich schlecht. Gründe dafür waren die unpopuläre Rentenreform im Jahre 2018, jahrelange wirtschaftliche Stagnation und anhaltend hohe Corona-Todeszahlen. Im Sommer waren die Umfragewerte der Parteien bis auf 26,4% gefallen. Trotzdem verlief die Wahl ohne größere Überraschungen. Erst in den letzten Wochen des Wahlkampfes, der unter strengen Corona-Auflagen und kaum beachtet durch die überwiegend passive Wählerschaft verlief, kam es zu einer Konsolidierung des Einigen Russlands-Wahlkampagne, als Präsident Putin sich persönlich hinter die Regierungspartei stellte, während er bei früheren Wahlen demonstrativ Distanz gehalten hat. Was ebenfalls sehr spannend ist, dass die Kommunistische Partei, die als größte Partei der Systemopposition gilt, im Vorfeld der Duma-Wahl durch relativ offene Kritik an den staatlichen Repressionen hervorstach.
Oh, wie kam es denn dazu und hat sich das dann irgendwie auf die Wahl ausgewirkt?
Nachdem ihr ehemaliger Präsidentschaftskandidat Grudinin nach einer Entscheidung der Zentralen Wahlkommission nicht kandidieren durfte, rief die Kommunistische Partei zu Protesten auf. Und auch nach der Wahl organisierte die Partei einige kleine Demonstrationen gegen Wahlfälschungen. Das wurde dann allerdings schnell von der Polizei unterbunden. Diese Spannungen zwischen der Kommunistischen Partei und der Zentralen Wahlkommission haben der Partei größere Glaubwürdigkeit verliehen, was dazu beigetragen hat, dass sie ihr bestes Ergebnis seit 2011 einfahren konnten.
Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass die Partei gegen Wahlfälschungen vorgegangen ist. Waren dies ein Thema oder können Sie uns vielleicht generell einen kleinen Überblick geben, wie die Wahl in Russland abgelaufen ist?
Also die Duma-Wahl fand im Jahr 2021 das erste Mal an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Eine Praxis, die sich aus Sicht des Kremls schon im Vorjahr bewährt hatte. Diese zeitliche Ausdehnung sollte offiziell dabei helfen, die Corona-Infektionsgefahr zu verringern. Tatsächlich eröffnete der erste Wahltag am Freitag aber vor allem die Möglichkeit, Staatsbedienstete in großer Zahl in ihrer Arbeitszeit an die Wahlurnen zu bringen, was dann erst recht zu dichten Menschenansammlungen führte. Außerdem wurde die Wahlbeobachtung drastisch eingeschränkt, weil die Wahlen sogar in den Nächten stattfanden. Und obwohl die Wahlfälschungen damit am Wahltag weniger sichtbar waren, meldete die Bewegung zum Schutz der Wählerinnenrechte, namen Golos, über 4.500 Verstöße. Die Fälschungen zeigten sich auch deutlich in den statistischen Untersuchungen. Es wurde ein Betrug zugunsten einiges Russland auf rund 14 Millionen Stimmen geschätzt. Dieser Zuwachs lässt sich zum Beispiel mit dem Einwerfen zusätzlicher Stimmzettel, dem Fälschen von Wahlprotokollen oder mit Druck auf Staatsdiener erklären. Ohne diese Stimmen hätte die Partei ein hypothetisches Ergebnis von 32,9% erzielt. Was auch sehr spannend ist, ist, dass in einer unabhängigen Befragung nach der Wahl nur 38% der WählerInnen angaben, für einiges Russland gewählt zu haben.
Daraus lässt sich ja eigentlich schließen, dass die russische Bevölkerung nicht wirklich sehr zufrieden mit der Partei Einiges Russland ist, oder?
Ja genau, die Partei Einiges Russland hat zwar erdrückend gewonnen, doch mit einer geringen Wahlbeteiligung von 52% und nur mit direkter Schützenhilfe des Kreml. Dabei verlor sie ihren Charakter einer eigenständigen Partei und wird als Organisation zur Kollaborateurin und derzeit Mächtigen. Wirtschaftliche, soziale und demokratische Veränderungen werden in Russland sowohl erhofft als auch gewünscht. Eine Art Wechselstimmung liegt in der Luft, führte jedoch bisher nicht zu einem realen Politikwechsel. Hintergrund ist auch die jahrzehntelange Erfahrung der Bevölkerung, dass Veränderungen bisher stets soziale Verwerfung oder Verschlechterungen brachten. Diese bat sich mit dem Misstrauen in staatlichen Behörden und der Unzufriedenheit mit politischen Akteuren aller Couleur. Ein konstruktiver Ausweg aus dieser Krise lässt sich noch nicht erkennen.
Das hört sich ja nach einer ziemlich ausweglosen Situation für die Menschen an. Man könnte fast meinen, dass es besser wäre, gar nicht mehr zu wählen. Ich meine, welchen Anreiz gibt es überhaupt zu wählen, beziehungsweise für Putin zu wählen, wenn es überhaupt keine Hoffnung auf Veränderung gibt?
Nun ja, da haben Sie schon recht. Jedoch weiß Putin genau, wie er es schafft, noch kurz vor den Wahlen die Menschen zu mobilisieren und für ihn zu stimmen. Er versucht sie auf unterschiedliche Weise zum Wählen zu bringen, um damit seine Macht legitimieren zu können. Dies geschah vor allem auch vor dem Hintergrund der schwachen Wahlbeteiligung 2016. Beispielsweise gab es vor der Wahl, die vom 17. bis 19. September angesetzt war, einen einmaligen Rentenzuschuss von 115 Euro. Renten sind in Russland ein wichtiges Thema bei Wahlen, da es eine große Altersarmut gibt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsrente im Land bei gerade einmal knapp umgerechnet 200 Euro liegt. Gerade die noch existierende Opposition schaffte es, mit diesem Thema Stimmen zu gewinnen. Zudem forderte Putin auch Einmalzahlungen in Höhe von ca. 170 Euro für alle Soldaten und Sicherheitskräfte. Alles in allem summierten sich die Zusatzaufwände so auf 500 Milliarden Rubel, was etwa 5,9 Milliarden Euro sind und 0,5% des BIPs ausmachen.
Wow, das ist ja eine Menge Geld.
Aber das war noch nicht alles. Neben konkreten Zahlungen gab es auch noch eine Reihe an Versprechungen und kurz vor der Wahl wurden Abgeordnete und Minister in die Provinzen und Regionen des Landes entsendet, um Infrastrukturprojekte, Strukturförderung oder niedrigere Lebensmittelpreise zu versprechen. Als besonderen Leckerbissen gab es eine große staatliche Lotterie mit 1 Million Preisen. Zu gewinnen gab es unter anderem Autos, Einkaufsgutscheine und sogar Wohnungen.
Und das alles nur für die Teilnahme an einer Wahl?
Ja, genau. Putin scheute keine Kosten und Mühen, die Menschen zum Wählen zu bringen. Zwar ist der weit verbreitete Wahlbetrug bestens bekannt, dennoch scheint es gerade innenpolitisch ein gutes Mittel für ihn zu sein, seinen Machtanspruch zu festigen und der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Nun haben wir einiges über die russischen Wahlen und generell über die Politik Russlands gehört. Doch wir haben noch einen weiteren Experten heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Herr Hensler. Sie sind politischer Ökonom und beschäftigen sich unter anderem mit der Theorie der Political Business Cycles. Können Sie uns kurz schildern, um welche Theorie es sich hierbei handelt und welche Ziele die Handhabung dieser Maßnahmen verfolgt?
Der Political Business Cycle ist die angenommene Tendenz der Regierungen, in Wahljahren eine expansive Finanz- und oft auch Geldpolitik zu verfolgen, der die amtierende Politikerin hofft, durch diese Eingriffe die Wirtschaft kurz vor einer Wahl anzukurbeln und dadurch ihre eigenen Chancen und die ihrer Partei auf eine Wiederwahl erheblich zu verbessern. Diese Manipulation politischer Instrumente wird somit genutzt, um in der Wahlzeit einen künstlichen Boom zu planen. Kurzfristig haben expansive Geld- und Fiskalpolitik politisch populäre Folgen. Dazu zählen Steuersenkungen, sinkende Arbeitslosigkeit, sinkende Zinssätze oder auch Abgabenerhöhungen. Leider kann genau diese Politik, vor allem wenn sie im Übermaß betrieben wird, langfristig auch sehr unangenehme Folgen haben. Beispielsweise eine Beschleunigung der Inflation, eine Schädigung der Außenhandelsbilanz, eine langfristige Ausweitung des Staatsanteils am Bruttosozialprodukt auf Kosten des verfügbaren Einkommens der Bürger und so weiter. Aus diesem Grund neigen die PolitikerInnen unmittelbar nach der Wahl eher dazu, restriktive Fiskal- und Geldpolitik zu betreiben. Dazu zählen beispielsweise Steuererhöhungen oder höhere Zinssätze. Dies führt bei regelmäßiger Abhaltung von Wahlen, also tendenziell, zu einem Boom- und Bust-Muster in der Wirtschaft, weil das Hin und Her zwischen staatlicher Stimulierung und Zurückhaltung dadurch gefordert wird, dass versucht wird, zu jeder Wahlzeit ökonomischen Wohlstand zu generieren und damit die Wiederwahlchancen zu verbessern.
Vielen Dank für die Darlegung der Grundkonzepte. Jetzt würde mich interessieren, ob und wenn ja, wie man diese Theorie in einen Zusammenhang mit den Zahlungen von Putin bringen kann.
Diese Zahlungen von Putin, die in erster Linie an StaatsdienerInnen und RentnerInnen gingen, können sehr wohl in einen Zusammenhang mit der Theorie der Political Business Cycle gebracht werden. Die 500 Milliarden Rubel, umgerechnet 5,9 Milliarden Euro, wurden aus dem Staatshaushalt entnommen und an Private ausbezahlt. Dies kann klarerweise als Erhöhung der Staatsausgaben betrachtet werden und somit kann prinzipiell die Hypothese aufgestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen den Zahlungen und der Theorie herrscht. Trotzdem muss hier die Frage gestellt werden, warum Putin diese Zahlungen getätigt hat. Einerseits ist es plausibel, dass diese Zahlungen einen wirtschaftlichen Aufschwung inszenieren sollen. Andererseits kann auch angenommen werden, dass Putin lediglich sein Image verbessern oder bestärken wollte. Letztendlich ist die Hypothese, dass diese Zahlungen den Zweck hatten, die WählerInnen bei ihrer Wahl zu beeinflussen, eine plausible. Dies ist jedoch im Moment nicht die konkrete Frage, sondern es geht um die Theorie der Political Business Cycle in Bezug auf diese Zahlung und um dies bewerten zu müssen, weitere Faktoren in der Analyse mit einbezogen werden.
Können Sie mir einige dieser Faktoren erläutern?
Also der erste Aspekt, den ich in Erwägung ziehe, ist die Arbeitslosenquote. Diese beträgt in Russland im August 2021 4,4%. Dies ist ein relativ niedriger Wert und konnte daher einen Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Jedoch muss beachtet werden, dass die Arbeitslosenquote auch seit Januar 2022 stets tief war, mit der Tendenz sinkend. Im August betrug der Wert 3,8%.
Spielt hier nur die Arbeitslosenquote eine Rolle oder gibt es da noch weitere Faktoren?
Nun ja, betrachtet man den Leitzins der russischen Zentralbank, lag der Tiefwert im Juli 2020 bei 4,25%. Seitdem ist der Leitzins ausschließlich angehoben worden, auch im Zeitraum der Duma-Wahlen im Jahre 2021. Auch die Entwicklung der Inflationsrate war ab August 2021 steigend, mit einer Ausnahme im Winter 2021, wo sie um schlanke 0,01% gefallen ist.
Herr Hensler, wie sehen Sie das?
Nun ja, betrachtet man die beiden gerade genannten Indikatoren, kann die Theorie der Political Business Cycles aus meiner Sicht keine zu 100% zuverlässige Erklärung für die Wiederwahl der Partei Geeinigtes Russland sein. Die genannten Indikatoren, die aus politischen Instrumenten resultieren, deuten nicht auf einen Zusammenhang hin. Vor allem, da neben den zuvor bereits erwähnten Zahlungen weder eine expansive Geld- und Fiskalpolitik vor den Wahlen noch eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik nach den Wahlen eingesetzt wurde. Nun ja, man könnte nun allerdings darüber nachdenken, welche anderen Gründe es für die Wiederwahl der Partei Putins geben könnte.
Haben Sie da vielleicht bereits eine Vermutung?
Nun ja, wir sprechen hier über Russland, also ein totalitäres System, und mein erster Gedanke wäre eine mögliche Manipulation der gesamten Wahl.
Ja, und zwar, dass Putin die Zahlungen auf den Weg brachte, um zu zeigen, dass die Partei durch einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung wiedergewählt wurde. Eben unter anderem durch diese Einmalzahlungen, was nicht direkt gegen das Gesetz spricht. Jedoch, wie bereits dargelegt, zeugt vieles dafür, dass versucht wurde, die direkte Wahlmanipulation zu vertuschen und den Wahlsieg auf die Zahlungen zurückzuführen.
Herr Hensler, möchten Sie den Verdacht der Wahlmanipulation noch etwas untermauern oder haben Sie noch weitere Beweise oder Argumente?
Nun ja, Argumente, die für eine Wahlmanipulation sprechen, habe ich einige. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Bilder der letzten Tage an, über die Scheinreferenden, die in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine durchgeführt wurden. Nach einer freien Wahl sah mir das nicht aus, wenn Soldaten mit Maschinengewehren den Stimmzettel abholen. Die Frage ist nur, inwiefern lassen sich diese auch tatsächlich beweisen? Wobei eine wahlforensische Analyse der Duma-Wahl deutliche Anzeichen für einen systematischen Wahlbetrug unterschiedlichster Art hinweisen. Denn fast 20% der fast 50% der Stimmanteile wären ohne Wahlmanipulation nicht zustande gekommen. Dies zeigt sich auch durch eine massive Wählerinflation. Anzeichen für systematische Wahlmanipulation gab es vor allem in kleinen und unbedeutenden Regionen. Abschließend kann ich noch hinzufügen, dass das Ergebnis der russischen Duma-Wahlen aus statistischer Sicht wahrscheinlich nicht dasselbe wäre wie bei einer freien, fairen und demokratischen Wahl.
Dann würde ich sagen, wir lassen die Inhalte dieser Folge nochmal Revue passieren. Das zentrale Thema war die Theorie der Political Business Cycle, die beschreibt, dass in Wahljahren eine expansive Finanz- und Geldpolitik betrieben wird. Und dadurch, dass dies dann Folgen wie zum Beispiel eine sinkende Arbeitslosigkeit hat, wirkt sich das positiv auf WählerInnen aus. Somit versuchen dann die amtierenden PolitikerInnen, die Wirtschaft vor der Wahl noch etwas anzukurbeln, um dadurch die Chance zu vergrößern, dass sie wiedergewählt werden. Wir haben aber auch gehört, dass das dann langfristig zu negativen Folgen führen kann, weshalb nach den Wahlen meist eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik genutzt wird. Die Theorie besagt also, dass vor der Wahl ein wirtschaftlicher Boom inszeniert wird, um den WählerInnen zu zeigen, dass sie in guten Händen sind. Außerdem haben wir gehört, wie diese Theorie dann in Verbindung mit den russischen Duma-Wahlen im Jahr 2021 gesetzt wurde. Da haben Zahlungen in Höhe von 5 Milliarden Rubel stattgefunden und da kann ganz klar gesagt werden, dass dies strategisch vor der Wahl ausbezahlt wurde. Trotzdem haben wir aber auch gehört, dass das Wahlergebnis in Russland dadurch zustande gekommen ist, dass Wahlfälschungen bzw. Betrug stattgefunden hat und nicht, weil eine strategische Geld- und Fiskalpolitik genutzt wurde, so wie wir es bei der Theorie der Political Business Cycle gehört haben. Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen und vielen Dank an meine Gäste, dass sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns etwas über die Theorie der Political Business Cycle und die Wahl in Russland beizubringen.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Information? Visit the Institute for International Political Economy at www.wu.ac.at/IPE. You will find podcasts analyzing current events, TikTok videos defining key concepts, and courses explaining the world.